Hey Norderney, Tidentalk mit Wilhelm Loth und Ludger Abeln.
Ein wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen und hey Norderney! Heute, meine Damen und Herren, Sie hören es live vom Kurplatz auf Norderney. Und natürlich haben wir wie immer Gäste. Einer, der immer dabei ist, das ist der Kurdirektor. Mein herzlichen Applaus, weil so viel Publikum hat er selten. Meine Damen und Herren, Wilhelm Loth! Und natürlich ein Mann, der, okay, ich würde sagen, Wilhelm Norderney auch sehr gut kennt.
Ja, ich glaube schon, dass ich Norderney sehr gut
kenne. Du nicht, aber unser Gast.
Der auch, ja, auf
jeden Fall. Vielleicht können wir nachher noch ein bisschen drüber reden. Du bist jetzt seit wie vielen Jahren? Ich hatte es doch gerade Jubiläum, glaube ich, oder?
Ja, 25 Jahre tatsächlich.
So, meine Damen, Silberhochzeit mit Norderney. Was gibt's Schöneres? 25 Jahre. Ich darf dich bitten. Und natürlich unser Gast des heutigen Tages, den kennen Sie auch. Wenn Sie mal auf Mallorca sind, irgendwie Bierkönig oder andere Lokalitäten besuchen, bei 3,0 Promille rasten einige dann richtig aus. Er nicht, weil er ist beim Auftritt immer nüchtern. Meine Damen und Herren, Micky Krause! So, und wir machen es uns heute ein bisschen gemütlich. So drei Sätze ist
schon. Wir gucken, ne? Aber erstmal, wie die Stimmung ist, oder?
Ja, können wir machen, klar.
Wir fangen mal an. Ja. Norderney, die Sterne und wir zwei. Und vor uns lag die Nordsee. Wir zwei auf Norderney. Okay, wir arbeiten dran.
Okay, das
wir haben eine Stunde Zeit.
Das hörte sich ein bisschen nach der ersten Generalprobe des Kirchenchors Norderney an und weniger nach den Gästen, die hier sind. Aber man muss sagen, es ist eine tolle Kulisse, Wilhelm. Wir machen das heute und das ist ja auch eine unsere Premiere quasi. Wir haben sonst diese ganzen Sendungen, die vergangenen 38, eigentlich immer mehr oder weniger ohne Ausschluss aktuellen Publikums gemacht. Und heute haben wir gesagt, wir wollen einfach mal rausgehen. Wir wollen auf Norderney mal auch für die Gäste was machen. Wie fühlt sich das eigentlich an für dich jetzt vor so viel Publikum? Oder bist du das so gewohnt?
Ja, im Grunde, damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer das einfach auch mal vorstellen können, sitzen wir ja vor dem Bildschirm und sehen uns gegenseitig. Und das war es schon. Das ist also sehr intim. Und das hier ist schon sehr, sehr groß und sehr öffentlich. Und die Idee ist ja eigentlich über den Podcast tatsächlich über unseren gemeinsamen Podcast entstanden, dass wir gesagt haben, eigentlich könnten wir das mal Open Air machen vor Publikum. Ja, und hier sitzen wir.
Ja, komisch, ne? Und Micky, man muss dazu sagen, na klar ist er auf die Insel gekommen irgendwie, aber Micky ist öfter auf der Insel. Vielleicht können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und den Zuschauern hier auch nochmal sagen, welche Verbindung du eigentlich zu Norderney hast, weil du wohnst ja mittlerweile in Teilen zumindest auch hier.
Ja, also im Grunde war es ja so, als Kind ist man damals mit der Grundschule erstmal nach Norderney gefahren. Das war so 1980, 81 habe ich das erste Mal Norderney kennengelernt. Dann war ich mit meinen Eltern hier, dann war ich mit meinen Freunden hier und irgendwann habe ich mich einfach in diese Insel verliebt und bin geblieben.
Ich habe gehört, du bist extra dreimal sitzen geblieben, damit du öfter nach Norderney kannst. Ist das richtig?
Ja, genau. Ich war Sonderschüler, weil ich das Zeug dazu hatte.
Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Kinderlandverschickung war früher mal. Micky Krause wollten die Eltern auch mal ein bisschen loswerden. Wobei, man muss ganz ehrlich sagen, so weit weg, wie man so schön sagt, mit CH am Ende, kommst du ja gar nicht, ne? So weit weg.
Nee, ich bin Kind aus dem Kreis Steinfurt. Also ich fahre im Grunde von Haus zu Haus 3 Stunden und das kriege ich eigentlich relativ gut hin. Und die Fährverbindungen sind ja sensationell. Von daher, so gute 3 Stunden brauche ich einfach. Und ich bin nicht der schnellste Fahrer.
Okay, also da muss ich eine Geschichte erzählen. Ich habe letztens durch Zufall bei YouTube so ein bisschen rumgesappt und da war so eine Sendung über Autos und plötzlich sagte der Host, sagt man ja so schön, hier und das hier ist übrigens das Auto von Micky Krause. Und ich habe gedacht, jetzt kommt so ein richtig geiler Jaguar, so ein Cabrio, mit dem man, keine Ahnung, diese Gebirge da und an den Stränden lang eiert. Und da steht da so ein richtig rundgeranzter, abgelutschter, total dreckig verstaubter.
Redest du jetzt von mir oder von dem Auto?
Ja, weiß ich nicht. Wenn du dich angesprochen fühlst, ist völlig in Ordnung. Aber das war ein Opel Zafira. Also ich hätte mit allem gerechnet. Also normalerweise so Rocker-Typen wie du fahren auch gerne mal so richtig diese Muscle-Cars. Opel Zafira, wie viel PS?
Ich weiß nicht, wie viel PS der hatte. Opel Zafira, ich würde mal sagen 100, 100. 43 PS, ich habe keine Ahnung, aber ich habe dieses Auto geliebt. Ich habe das Auto 2003 vom Münsterland nach Mallorca im Grunde rübergefahren und ich habe das Gefühl, dass nicht nur in dem Auto die Kinder groß geworden sind, manchmal habe ich das Gefühl, dass sie auch in diesem Auto gezeugt wurden. So alt ist dieses Auto.
Ich dachte, aber, so besoffen wärst du gewesen.
Nein, ich bin ja nie besoffen Auto gefahren. Ja. Aber das Auto war so durch, ich glaube, ja. Ich habe in 22 Jahren zwei Ölwechsel gemacht. Ja. Also der Typ sagte damals, das war Nutella, was sich da in dem Motor befand. Ja, ja. Aber ich habe dieses Auto geliebt. Der Himmel hing durch, ja, komplett. Und wir konnten hinten unsere Kinder nicht sehen. Das war auch ganz, ja, erstaunlich.
Manchmal auch von Vorteil, oder?
Genau. Ja. Und eine Geschichte kenne ich wirklich, da bin ich, die war großartig. Wir waren mit 11 Leuten in diesem Auto und kamen in eine Polizeikontrolle. Und da habe ich gedacht, ach du Scheiße, jetzt, ja, ist der Führerschein, ja, weg. Ja. Nein, dann wurde ich nur freundlich darauf hingewiesen, dass ich doch abends um 22 Uhr das Licht anschalten möchte. Und das habe ich dann gemacht. Dann sind wir 11 weitergefahren.
Also Wilhelm, Geschichten, vielleicht hast du ja auch so ein Bild gehabt. Also bevor Micky Krause jetzt hier nach Norderney gezogen ist, was hattest du im Kopf, als du über Micky Krause nachgedacht hast? Weil die Geschichten aus den Boulevard-Sendungen, aus den Zeitungen, die kanntest du ja wahrscheinlich so zumindest am Rande auch schon vorher.
Ja, also das ist ja, man hat ja immer so Klischees im, ja, Kopf, ne? Also er spielt ja auch in einem Genre im Grunde, das streitbar ist. Da steht er ja auch ganz offen dazu und ich glaube, mir geht's da nicht anders als andere. Ne? Es ist viel spannender, den Menschen dahinter zu kennenzulernen. Da ist eine Menge los, sage ich mal, und er ist ja auch nicht unbedingt gleich zu erkennen, wenn er privat so über die Insel geht, weil er dann auch deutlich anders aussieht. Das ist ja eigentlich auch ganz clever gelöst von ihm. Und insofern, ja, ist das so ein bisschen wie so zwei Leben, die er führt, glaube ich. Aber das kann er besser beurteilen als ich, aber so kommt es mir vor. Also unter der Perücke steckt noch ganz viel mehr.
Ist doch keine Perücke, ist alles echt. Mensch, Wilhelm.
Unter der Echthaarperücke.
Aber man muss dazu sagen, ja, und das haben wir vorher im Gespräch schon gehabt, Micky, es gibt ja zwei Leute, die das machen. Das bist auf der einen Seite du und Atze Schröder macht das ja genauso. Ich glaube, Atze Schröder ist auch jemand, wenn der irgendwo ohne seinen Pfiffi, sage ich jetzt mal, durch die Gegend läuft, das ist auch nicht so, dass man den sofort erkennt. War das schon von vornherein so, dass ihr beide gesagt habt, du kennst Atze ja auch ganz gut, das ist jetzt unser Markenzeichen, wie ist das passiert?
Ja, ich kann da jetzt nicht unbedingt für Atze sprechen, weil Atze behauptet ja auch immer, es sei alles echt. Ich kann nur sagen, ich bin froh, dass ich nicht 24 Stunden am Tag Micky Krause sein muss. Deshalb liebe ich halt eben auch diese Insel hier. Ich kann mich hier frei bewegen, ich kann ins Restaurant gehen. Ich war eben noch bei Schnieders, Souvenir Schnieders, da habe ich gesagt, ich hätte gerne ein Geduldsspiel, aber zack, zack! Und hab's dann bekommen. Und ich hab einfach hier mein Privatleben. Die Leute lassen mich einfach in Ruhe und das macht's natürlich sehr, sehr angenehm.
Ja, das, wie war das im Emsland? Sagt man immer, wie heißt das Zauberwort mit Doppel-T? Flott. Ne? Also nicht bitte. Okay. Wir wollen mal ein bisschen darüber sprechen und zwar, wir haben so ein paar Gemeinsamkeiten. Wilhelm, Loth und ich sind beide im Emsland groß geworden, sehr katholisch groß geworden, muss man dazu sagen. Wir sind auf einer Klosterschule sozusagen in das Leben eingeführt worden. Das soll letztlich irgendwas Schlimmes bedeuten, meine Damen und Herren. Nicht, dass Sie an diese komischen Prozesse denken, die da gerade laufen. Aber es war doch alles sehr geregelt. Und bei dir war das, glaube ich, ähnlich. Also nicht die Klosterschule an sich, aber auf einem kleinen Dorf groß geworden mit Geschwistern und Familie und wie man das eigentlich so vom Landleben her kennt.
Genau, ich komme aus einem Dorf, 8000 Einwohner, Wettringen heißt der Ort und da bin ich wirklich geboren. Ich bin sogar in Wettringen geboren, bin da aufgewachsen, ich war da im Fußballverein, ich war da in der Schule, ich war bei den Pfadfindern und habe halt eben da immer noch so meine Basis. Obwohl ich ganz ehrlich bin, ich fühle mich hier mittlerweile auf Norderney genauso wohl. Die Leute fragen immer so, was ist schöner, Mallorca oder Norderney? Ich bin seit 28 Jahren hauptberuflich im Geschäft, seit 28 Jahren also auch auf Mallorca. Es ist meine 29. Mallorca-Saison und wenn man circa 50, 60 Mal im Jahr im Flieger sitzt, um nach Mallorca zu fliegen und wieder zurück, dann kann die Insel auch irgendwann wirklich langweilig und eintönig werden. Und ich hatte jetzt schon Ende Juni den ersten Inselkoller und konnte die Insel nicht mehr ertragen. Und deshalb bin ich jetzt echt froh, dass ich bis Anfang, Mitte August einfach Norderney genießen kann.
Norderney, Wilhelm, ist ja auch eine Insel, es gibt mehrere, ja, Sie dürfen noch immer applaudieren zwischendurch. Ist ja auch durchaus eine Insel, Micky Krause ist ja nicht der erste, in Anführungsstrichen, Promi, der herkommt und wird auch wahrscheinlich auch nicht der letzte sein. Wo liegt denn aus deiner Sicht auch gerade für Menschen, die jetzt den Trubel jetzt gewohnt sind, dann die Faszination auch von so einer Insel wie Norderney?
Ja, also wir werden ja auch immer gerne mal so ein bisschen mit Sylt verglichen. Das sind wir nicht. Also wir sind nicht so diese klassische Promi-Insel von Sehen und Gesehen werden. Sondern obwohl hier eine große Promi-Dichte ist, ist das doch ziemlich Understatement, wie das hier auf der Insel abläuft. Also viele Gäste kennen das. Klar, man schaut und schaut auch hin, aber viele Promis sagen uns immer, wir kommen gerne nach Norderney, weil wir hier relativ in Ruhe gelassen werden. Hier ist nicht der Jetset, hier ist nicht irgendwelche terminlichen Verpflichtungen, dieses ganze Bussi-Bussi ist nicht da und das genießen die einfach. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man so viel Trubel hat, das ganze Jahr um die Ohren, dann ist man einfach auch mal froh, wenn man nichts hört und nichts sieht. Und ich glaube, das kriegen wir hier ganz gut hin auf Norderney. Wir haben zum einen natürlich den städtischen Bereich, wo es auch bunt und munter zugeht und dann eben Veranstaltungen sind und auch gut was los ist. Und wenn ich darauf keine Lust mehr habe, dann setze ich mich aufs Rad oder ziehe mir meine Schuhe an und laufe dann 500 Meter weiter raus und habe die Insel also quasi für mich am Strand oder bis zum Inselende. Und es ist so dieses, ich glaube, es ist dieser Mix, der viele Menschen anzieht, also nicht nur die Promis, sondern auch viele Gäste, die hier ja Jahr für Jahr kommen. Und die Nordrhein-Westfalen-Ferien haben ja angefangen, also dann ist die Insel ja immer sehr, sehr voll. Wir haben ja eine große Empathie dort. Ich weiß immer gar nicht, ob im Münster zum Beispiel jetzt gerade überhaupt noch Leute sind. Ich habe das Gefühl, dass ganz Münster irgendwie hier ist. Wer ist der Münsteraner? Einmal Hände hoch.
Drei Stück, ja, doch schon das, viele, ja.
Das geht ja noch. Ja, so, die sind aber auch alle am Strand wahrscheinlich.
Bei dem Wetter? Ich weiß nicht. Also Micky.
Die gehen bei jedem Wetter am Strand.
Wo sind hier Holländer? Wo sind hier keine Holländer? So stellt man die Fragen.
Altes Zirkuspferd, ne? Ja. Also du bist ja katholisch, da kann man das, glaube ich, oder?
Ja, katholisch, also bin ich, klar. Ja. In so einem Dorf wie Wettring, da sind 90% katholisch.
Wenn wir darüber legen, du bist auf dem Land groß geworden, waren die bei euch auch so wortkack wie bei uns im Norden oder geht es eigentlich bei euch? Redet man schon in Wettring?
Bei uns viel, vor allen Dingen noch Plattdeutsch. Ja. Also meine Eltern haben eigentlich nur Plattdeutsch gesprochen. Ich verstehe es auch, kann sogar auch sprechen und bei uns wird relativ viel gesprochen. Also ich kann mich zum Beispiel ohne Probleme 2 Stunden mit meiner Schwester unterhalten, ohne ein Wort gesagt zu haben.
Ich konnte ja nur probieren, ob du da verstauen kannst, was Willem und Nick hier so machen. Also wir können ja beide plattisch, aber wie broten ja? Was machen die da?
Küren, glaube ich. Wir küren, ne?
Ja.
Wie us wird platt kürt.
Ja, platt kürt. Ja. Aber das war das eine Sprache, mit der du richtig groß geworden bist? Oder ist das etwas?
Ja. Das ist eine Sprache, mit der ich groß geworden bin. Schade, dass sie im Grunde nicht mehr wirklich gesprochen wird. Also meine Kinder verstehen es gar nicht mehr. Und ich denke, das ist leider eine Sprache, die so kurz oder lang aussterben wird. Sehr, sehr schade.
Sehr, sehr schade. Wie ist mit Norderney, Wilhelm? Ich meine, klar, es gibt noch Norderney, aber wenn man das Verhältnis sieht von den Übernachtungen pro Jahr und dann den 6.000 ungefähr Norderneyerinnen und Norderneyern, die hier sind, wie viel von denen unterhalten sich denn tatsächlich noch auf Plattdeutsch hier auf der Insel?
Ja, es gibt noch so die ein oder andere Rentnerbank, wo Plattdeutsch gesprochen wird. Auch die Schulen versuchen, diese Sprache noch zu pflegen. Ich persönlich denke aber auch, ähnlich wie Micky das sagt, das ist leider eine Sprache, die sterben wird, weil eine Sprache lebt einfach dadurch, dass sie gesprochen wird. Und ich sage auch immer, wenn ich jemand auf Hochdeutsch kennengelernt habe, dann kann ich irgendwie ein Jahr später nicht mit dem einfach auf Knopfdruck Plattdeutsch sprechen. Und das ist im Übrigen genauso umgekehrt. Wenn ich jemand auf Plattdeutsch kennenlerne, kann ich ein Jahr später nicht auf einmal mit dem Hochdeutsch sprechen, weil einer sagt, du musst es jetzt tun. Und insofern ist Sprache immer was Lebendiges und leider ist die plattdeutsche Sprache wirklich vom Aussterben bedroht.
Wenn du, Micky, so darüber nachdenkst, du hast ja gerade gesagt, du bist richtig dörflich groß geworden. Du warst, glaube ich, das war eine katholische Pfadfindergruppe, so viel ich gelesen habe, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie war das damals? Du bist ja auch ein Jahrgang, man darf jetzt nicht zu viel verraten. Auf der anderen Seite, es waren, glaube ich, damals viele, viele Jugendliche bei euch im Dorf. Gab es da auch so Banden, wie man so schön sagt? Oder gab es da Leute, mit denen man permanent zusammengehangen hat? Gab es da Leute, mit denen man nur Fußball gespielt hat? Wie war das damals bei dir?
Ja, dadurch, dass ich natürlich beim FC Vorwärts Wettring Fußball gespielt habe, hatte ich natürlich schon meine...
Zweite Bundesliga, meine Damen
und Herren. Ja, genau. Okay. Eine Bezirksliga habe ich immerhin hingekriegt. Ja, aber dadurch, dass ich beim Fußball war, habe ich natürlich meine Kumpels um mich herum gehabt. Aber ich bin mit 14, 15 dann auch regelmäßig ins Jugendzentrum gegangen. Das war auch ein katholischer Träger. Das wurde von der Gemeinde finanziert und von der Kirche. Und da hat man sich eigentlich immer getroffen. Jugendzentrum war wirklich das Zentrum in Wettringen. Und da hat man halt eben am Wochenende auch Diskos gemacht von abends 18 bis 22 Uhr. Und dann ging es nach Hause. Man hat viele Freizeitaktivitäten gemacht. Also da habe ich im Grunde schon auch meinen Freundeskreis gehabt. Und ich war natürlich auch in der Wettringer Mofa-Gang.
Na, selbstverständlich. Was war das,
eine NSU? Eine Vespa Ciao.
Vespa Ciao.
Ja, Vespa Ciao. Es gab eine Vespa Bravo, die hatte einen größeren Tank und die Vespa Ciao.
Vespa Ciao, Vespa Ciao, Ciao, Ciao.
Ja, genau.
Genau.
Ja, das war mein Mofa damals.
Ja. Die Mofa-Gangs, die waren natürlich legendär. Man hat irgendwas immer ausgebaut, damit sie schneller wurden, weil irgendwie mit 25 km/h durchs Dorf tuckern war ja auch nicht so cool, ne?
Genau, irgendwie Zigaretten in den Chromauspuff und hier noch irgendwie was zugemacht. Also mein Mofa hatte damals schon, als es nicht frisiert war, konnte ich schon 42 fahren.
Ja. Also bist du im Prinzip jeder Polizeikontrolle weggefahren oder so?
Ja, nicht ganz. Mein Vater kannte den Polizeichef aus Wettringen. Ich hatte dann immer
Vorteile. Wir wollen natürlich auch nochmal dazu kommen, wie du zur Musik gekommen bist. Weil klar, logisch, wenn man jung groß wird, ich glaube, wir sind in der Zeit groß geworden, da haben wir noch vor dem Kassettenrekorder gesessen und haben mit Knopfdruck sozusagen die Musikstücke aufgenommen, händisch, und mussten dabei sein, Start und Stopp nicht zu verpassen.
Mel Sondogs Hitparade.
Ja. Hey, wer kennt das noch? Guck mal hier.
Und Formel 1.
Formel 1 mit Peter Formel Elmer 1 damals.
Ja, war das Ingolf Thema. Glück.
Ja. Das waren schon noch Zeiten. Aber was hattest du damals für einen Musikgeschmack? Also, ich würde mal vermuten, dass es nicht unbedingt die Musik ist, die du heute selber machst.
Nee, mein Musikgeschmack ist eigentlich besser als die Musik, die ich mache. Aber... So hat halt eben jeder seinen Geschmack. Nein, ich bin ja ein Kind aus den 80ern. Ich bin also mit U2, Simple Minds, Depeche Mode, The Cure.
Tears for Fears.
Habe ich gestern noch gehört. Woman in Change, eine so wunderschöne Nummer. Also ich bin wirklich ein Kind aus den 80er Jahren. Aber heute hört man natürlich auch relativ viel Coldplay oder Editors. Das ist so meine Musik. Also eine Gitarre muss auf jeden Fall immer stattfinden.
Ja, ich komme natürlich darauf, wie konnte es dann passieren, dass du dann nicht diese Musik verfolgt hast, sondern dass du da reingerutscht bist?
Da musst du meine Eltern fragen.
Okay. Er war jung und brauchte das Geld.
Ja. Das glaube ich auch, ja. Was war deine Musik? Wahrscheinlich ähnlich, oder Wilhelm?
Ja, ich war tatsächlich immer ein großer Tina Turner-Fan. Habe also sehr viele Konzerte von ihr abgeklappert und finde es bis heute noch eine der Stimmen, der Weltstimmen, also wirklich unvergesslich. Aber ich muss jetzt trotzdem auch noch mal eine Lanze brechen für Micky, weil das war mir ein bisschen zu viel Understatement. Also du hast mich ja vorhin so auch nach meiner Meinung und so diese Vorbehalte gefragt. Und ich war ja tatsächlich vor 2 Jahren von Anfang bis Ende auf seinem Konzert hier, auf seinem Live-Konzert hier auf Norderney. Und ich war wirklich begeistert. Der aufmerksame Zuhörer wird gemerkt haben, Mensch, der Mann kann ja wirklich singen und der hat eine super Band und hat zwischendurch auch immer wieder ganz tolle Lieder gespielt. Also es hat mich echt gecasht und ich glaube, diese Mischung ist es dann einfach am Ende auch. Und ich mag das, wenn Künstler richtig was können und er gehört dazu.
Ja, Kunst kommt ja von Können. Sie dürfen ruhig mal applaudieren, ganz wichtig. Es gab ja so Zeiten, wo man dann gesagt hat, okay, das kann ich gar nicht ertragen, diese Musik, Schlager. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Liegt bei meinem Vater natürlich auch rauf und runter, dann die Kasselruther Spatzen dazwischen und dann mal Blasmusik. Das war zum Weglaufen, ganz ehrlich gesagt.
Welche Vögel haben den Schwanz vorne? Die Kasselruther Spatzen.
Richtig!
Ach, dass ich den hier noch anwenden darf.
Okay.
Ich hätte noch einen.
Ja.
Wie nennt man Oma auf Chinesisch? Kann kaum kauen. Ich habe noch einen.
Ich habe auch noch einen.
Bergsteiger auf Chinesisch. Hing am Hang. Ja.
Und Kuhstall auf Arabisch. Mubarak.
Ja.
Genau, ja. Also insofern, das haben
ich habe wirklich letzte Woche 1.000 Euro in einer Quizshow gewonnen.
Nein.
Ja, zusammen mit Schäfer Heinrich.
Ja.
Kennt ihr Schäfer Heinrich, Bauer sucht Frau?
Ist der schon wieder frei? Ja. Ich frage nur wegen der Frauen hier. Ne? Also insofern.
Manchmal rate ich mit, wer ist der Bauer, wer ist die Frau. Ja. Nee, die Frage lautete, wie viel sind 7 mal 7? Da habe ich gewonnen, weil ich mit 43 am nächsten dran war.
Genau.
Ach, Fips Asmus und Gott hab ihn selig.
Ja, genau, der lebt auch schon nicht mehr, der Gute, ne? Der blond gelockte Norddeutsche. Aber jetzt nochmal zum Thema Musik zurück. Vielleicht kommen wir nachher nochmal zu so einer kleinen Witzecke. Aber mit 15 hast du tatsächlich eine Rockband gegründet. Also da war von dem, was du heute singst, ja noch gar nichts zu spüren. Es war auch noch nichts in deinen Genen und sozusagen dein Blut hat auch eher nach Rock verlangt als nach Schlager beziehungsweise der Musik, die du heute machst. The Solution, was war das für eine Band?
Ja, The Solution war eine Band aus meinem Dorf, 5 Freunde und ich war dann der Sänger und wir hatten am 4. April 1986 den ersten Auftritt, damals in der Hauptschule bin ich mit meinen Jungs aufgetreten, habe die Bude im Grunde gerockt und mein Schlüsselerlebnis war aber ein Talentwettbewerb 2 Monate später in der Eissporthalle in Rheine. Und da ist es mir wirklich gelungen, innerhalb von 10 Sekunden 1500 Kids zu begeistern. Wie, weiß ich nicht, aber da habe ich für mich gemerkt, ich bin, glaube ich, jemand, der auf die Bühne gehört. Ich habe dieses Gen in mir, ein Publikum unterhalten zu können und da habe ich immer irgendwie dran festgehalten. Meine Eltern sagten zwar immer, ja, du kannst gerne Schlagersänger, Stimmungssänger, Rocksänger werden, aber mach erstmal eine bodenständige Ausbildung. Habe ich 2 gemacht. Ich habe Zivildienst gemacht, bin Jugend- und Heimerzieher geworden. Zielgruppe ist geblieben, sage ich immer. Und so hat sich das über Jahre weiter... Also
dürfen Sie sich ruhig angesprochen fühlen
an der Stelle. Nein, hier nicht, nein. Ich rede ja von Mallorca. Und so hat sich das dann über Jahre weiterentwickelt. Und 1991 habe ich halt eben so Leute wie Atze Schröder kennengelernt, Amaretto, der meine Songs schreibt. Und wir haben wirklich freitags, samstags abends in Diskotheken einfach nur Spaß gemacht. Ich habe mich als Rex Gildo auf die Bühne gestellt und habe Fiesta Mexicana gesungen. Und jetzt, oder Tanze Samba mit mir, habe ich rückwärts gesungen. Etznat Abmas Timrim. Es ist wirklich so. Und wir fanden das lustig und haben uns immer verkleidet, haben uns irgendwie Perücken aufgesetzt, Anzüge aufgesetzt, angezogen, alles Mögliche. Und so hat sich das wirklich über Jahre weiterentwickelt und 1998 habe ich dann irgendwann gesagt, ich möchte mich jetzt selbstständig machen. Als Erzieher verdiene ich 2000 Mark im Monat und wenn ich das mit meinem Musikerjob hinkriege, dann habe ich ja erstmal alles richtig gemacht. Und so hat sich das dann wirklich weiterentwickelt.
Aber ging es da auch um Mädels damals eigentlich mit der Rockband, so mit 5 Jungs?
Mit 15 auf jeden Fall, ja klar.
Ja, auf jeden Fall, ne?
Ja. Also da, wenn du dann der Sänger der Band warst, das lief schon,
ganz weit vorne,
lief schon ziemlich gut. Ja.
Ja. Okay, Micky, also du hast ja gerade gesagt, mit deiner Truppe ist es eigentlich nicht so gelaufen, dass ihr die fette Karriere gemacht habt, um das mal so vorsichtig zu formulieren. Also war mit Rock nichts zu holen und dann bist du auf die Idee gekommen, versuche ich es mal mit etwas anderer Musik, die auch so ein bisschen verballhornend ist. Warum bist du diese Richtung gegangen?
Eigentlich war das alles so gar nicht geplant. Also tief im Inneren bin ich immer noch der Rocksänger, der Rockmusiker. Aber wir haben einfach Mitte der 90er Jahre gemerkt, dass man halt eben mit Partymusik, mit Stimmungsmusik, mit Schlagermusik selber viel Spaß haben kann. Und die Leute, die vor der Bühne stehen, haben halt eben auch sehr, sehr viel Spaß. Ich hatte zum Beispiel 1997, 98 ein Schlagerformat, das hieß Erika Rehbein und das Schlagerkarussell. Das hat so funktioniert wie Dieter Thomas Kuhn, wie Gildo Horn, Fiesta Mexicana, Mendocino, ein Festival der Liebe und wir haben in Diskotheken unsere Jobs gemacht, immer mit einer 7-köpfigen Band und hatten unheimlich viel Spaß und ich habe mich einfach gefragt, ja, warum sollte ich diesen Spaß nicht einfach weitermachen? Und dieser Schritt in die Selbstständigkeit war natürlich ein großer, aber mein ganz großes Glück war, dass ich nach 4 Wochen den ersten Plattenvertrag hatte und diese Plattenfirma hatte wiederum einen sehr guten Draht nach Mallorca zum Rio Palace, da wo ich meinen ersten Auftritt hatte und so konnte ich dann am 3. Juni 1998 war es, zum ersten Mal auf Mallorca performen und die Generaldirektoren vom Rio Palace haben gesagt, ey Krause, du bist so herrlich bescheuert, so Typen wie dich brauchen wir hier. Und so kam halt eben die Zusammenarbeit zustande.
Man kann aber natürlich nicht davon ausgehen, dass so herrlich bescheuert wie Micky Krause da auf Mallorca war, dass das dann auch so eine lange Zeit anhält, weil du bist ja immer noch herrlich bescheuert. Wie Wilhelm vorhin auch schon gesagt hat, musikalisch aber auch noch richtig gut drauf. Wir kommen noch einen kleinen Schritt zurück, weil ich glaube, man muss, um auf die Bühne zu gehen, ja auch so ein bisschen ja das Ganze schon mal geschnuppert haben, ein bisschen im Blut gehabt haben. Wir gehen noch mal zurück in die 90er, weil wenn man weiß, dass man ankommt, und das merkt man dir ja auch an, wir haben es ja gerade auch schon gehört, was diese Witze waren oder sowas, Warm-Upper hast du auch schon gemacht. Das heißt also, da wollen wir noch mal kurz drauf eingehen, falls Sie als Zuhörende das nicht wissen. Warm-Upper, das sind die Bekloppten, die, bevor eine Sendung losgeht, vorher rumtanzen, die Leute anheizen. Und dann, wenn die Sendung losgeht, dann sozusagen das Publikum so heiß ist auf die Sendung, dass sie im Prinzip in the mood sind. Das heißt, man muss sie nicht mehr erstmal da zum Klatschen animieren, sondern die sind schon so gut drauf, dass es freiwillig machen. Unter anderem, ich lese das mal vor, Birte Karalus, Oliver Geissen, Hans Meiser. Man kennt diese Talk-Formate noch.
Du hast die Schlimmste vergessen.
Wer denn?
Verona Feldbusch.
Ui.
Aber das Warm-up hat länger gedauert als die komplette Show. Ja. Die Show wurde in 45 Minuten abgedreht. Ja. Ich habe zum Teil wirklich eineinviertel Stunden mir den Wolf gewarm-upt. Ja. Das war wirklich sehr, sehr anstrengend. Aber ich habe dann nachher auch eine Gehaltserhöhung bekommen.
Lachs, ja, sozusagen, also Schmerzensgeld.
Das war Schmerzensgeld,
ja. Das war Schmerzensgeld. Aber im Prinzip ist das dann so etwas, wo du sagst, ach, das habe ich ja schon mal gekonnt. Ich war schon auf der Bühne. Ich habe mich schon ein bisschen freigesprochen. Deswegen weiß ich schon, wie es ist, vor so viel Publikum auch aufzutreten.
Ja, das
hat das geholfen, sagen wir es mal.
Das
so.
Hat auf jeden Fall geholfen. Vor allen Dingen war das ein guter weiterer Baustein. Birte Karalus, Oliver Geissen, das waren TV-Formate, die wurden zum Teil dreimal am Tag produziert. Also die erste Produktion 14 Uhr, 17 Uhr, 20 Uhr. Und ich konnte mich halt eben dreimal vor der Show auch ausprobieren. Ich konnte Witze testen, ich konnte Lieder testen, hab Hölle, Hölle, Hölle oder Weiß der Geier von Wolfgang Petri gesungen. Einfach nur, um das Publikum zu unterhalten. Und das war auf jeden Fall für mich ein wichtiger weiterer Baustein, um letzten Endes den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen.
Ich habe jetzt irgendwann mal gehört, dass das Publikum nur nicht ausgetauscht wurde. Also die mussten der vorne links sitzt, musste nach hinten rechts rüber und umgekehrt. Oder war das dreimal jedes Mal ein neues Publikum, was da gesessen hat?
Also es war schon dreimal ein neues Publikum. Also damals liefen diese Talkshows auch relativ gut und die Leute wollten in diese Talkshows und da konnte man wirklich dreimal halt eben letzten Endes auch Geld verdienen.
Okay, wir sind jetzt in 98. Ich weiß nicht, wann hast du das erste Mal, Wilhelm, tatsächlich ein Lied gehört, wo du nicht erstmal vielleicht nicht wusstest, wer Mickey Krause ist, aber wo du gesagt hast, was ist das für ein Lied? Kannst du dich daran erinnern, was war das?
Also wahrscheinlich kann ich mich nicht erinnern, weil ich da schon 5 Bier gehabt habe, ja, oder so.
Irgendwo auf dem Schützenfest in Brouard
oder so. Ich denke auch, das wird so ein Schützenfest, ja, gewesen sein oder irgendeine so eine Party aufs Dorf. Da wurde das ja immer hoch und runter gespielt und die meisten auch unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das ja, wenn man dann mal zusammen feiert, dann ändert sich der Musikgeschmack dann auch plötzlich in eine ganz andere
alle
Richtung.
Alle können es mitsingen. Sie sagen vorher, ich bin so ein richtig alter Bluesy.
Ja,
plötzlich
genau.
Können sie alle Schlagertexte. Das ist ja auch komisch.
Ja, oder? Vor allen Dingen wundert man sich dann immer, dass die auch alle Strophen singen können.
Alle,
ne? Obwohl sie es ja gar nicht mögen.
Ja. Ja.
Aber das ist so ein bisschen wie mit Aldi einkaufen gehen. Ne? Macht auch keiner.
Oder Bildzeitung lesen.
Ja, oder McDonald's. Hier diese Talksendungen guckt auch keiner.
Ja. Komischerweise. Aber wann war das erste Mal, wo kannst du dich irgendwo daran erinnern? Wahrscheinlich warst du damals nicht auf Mallorca, oder?
Ich war tatsächlich noch nie auf Mallorca.
Ui.
Ne? Ja, ich wurde nicht eingeladen von Mickey. Also
okay,
insofern,
Einladung steht. Morgens, ja. Morgens Elmex, abends Arenal.
Ja.
Okay, nein, also ich muss ja jetzt immer sagen, also ja, wer auf Norderney lebt, braucht kein Mallorca.
Ja.
Am Ende des Tages,
sagt der Kurdirektor,
wir haben ja eine schöne Insel hier und wenn ich Urlaub mache, fahre ich ja nicht von einer auf die nächste Insel, wenn ich hier die viel schönere habe. Das war jetzt der Werbeblock. Aber am Ende des Tages, es ist schon so, dass dieses ganze Genre einfach auch eine Berechtigung hat. Und auch wir hier auf Norderney haben ja mit der Summertime, aber auch mit White Sands und auch anderen Formaten durchaus ein Publikum hier, die eben auch unterschiedliche Genres liebt. Und wir haben hier auch ein ständig wechselndes Publikum, so wie bei Mickey und dem Einheizen. Es wäre ja auch komisch, wenn ich da am Nachmittag irgendwie 3 Talksendungen am Stück drehe und muss ständig die gleichen Leute einheizen. Das stellte ich mir dann auch sehr, sehr, sehr anstrengend vor.
Wird so sein, ja.
Ne, vor allen Dingen muss man sich dann ja ständig was Neues einfallen lassen. Das wäre ja auch sehr anstrengend.
Aber das haben wir ja gerade schon gehört. Also ich glaube, Mickey ist da gut eingestellt. Ich glaube, wie lange hast du es gemacht?
Ich glaube von 96 bis 99. Und
also wenn man es 3 Jahre gemacht hat, ich glaube, da hat man schon das eine oder andere sowieso,
ja,
drauf.
Ja, da kann man, kann man alles.
Hast du das gebraucht auch? Ich meine, du hast ja gerade gesagt, dass die Veranstalter auf Mallorca gesagt haben, der Mickey Krause ist so bekloppt, Und das, was der macht, ist so cool, den können wir auch ein bisschen länger beschäftigen. Es gibt ja diese sogenannten One-Hit-Wonder, das ist dir ja zum Glück nie passiert. Ne? Also du kommunizierst ja dann auch mit dem Publikum, also nutzt dir dann auch die Zeit als Warm-Upper, um sozusagen deine gesangliche Performance dann auch gut hinzukriegen.
Ja, also ich bin ja nicht nur wirklich der 0815-Sänger, ich versuche halt eben auch wirklich mit Comedy, mit komödiantischen Einlagen das Publikum zu unterhalten, und das unterscheidet mich, glaube ich, auch von vielen anderen Mallorca-Künstlern. Ich bin auch noch in der Lage, ein Publikum verbal zu unterhalten, indem ich einfach die besten Phipps-Asmussen-Witze raushau oder einfach auf Spaß vermittle, und das zeichnet mich und meine Show, glaube ich, aus, und deshalb bin ich halt eben auch seit 28 Jahren zu Recht immer noch in diesem Geschäft, und ich liebe diesen Job und weiß immer noch, für wen ich auch diesen Job mache.
Wir kommen gleich auch zum Publikum. Aber vorher, das dürfen wir ja verraten, also ich glaube, das wissen nicht alle, die jetzt heute hier sind oder die uns zuhören. 4 Kinder, richtig?
Ich habe 6 Kinder, die Mädchen nicht mitgezählt. Das war ein Spruch von Olaf Schubert, fand ich übrigens auch ganz gut. Ne? Ich klaue mir mal alles zurecht, aber ne, verkauf's danach als meine Witze. Ja, ich habe 3 Töchter, 24, 22, 20 und noch einen 10-jährigen Sohn, der gerade beim Fußballcamp hier auf der Insel ist. Und ja.
Das heißt also, hast du deine Frau kennengelernt, als du schon in der Branche warst, oder kennt die dich noch quasi jungfräulich?
Tatsächlich direkt mit Beginn dieser Karriere 1991 habe ich meine Frau kennengelernt. Das heißt, sie hat den ganzen Krempel jetzt wirklich auch schon seit über 30, 34 Jahren miterlebt, also semi-professionell, auch damals dann 1998 mit dem Schritt in die Selbstständigkeit. Und ja, ich bin so froh, dass meine Frau es immer noch mit mir aushält.
Ja, ich wollte gerade sagen, man darf dazu sagen, meine Damen und Herren. Micky Krause hatte schon Silberhochzeit. Oi. Einmal einen Applaus bitte. Für die Frau vor allen Dingen, weil da muss man auch, glaube ich, eine ganze Menge mitmachen wollen, oder?
Ja, aber Silberhochzeit hat Lothar Matthäus übrigens falsch verstanden. Er dachte, Silberhochzeit ist, wenn man 25 Mal verheiratet ist.
Ja, ja. Da braucht er ja noch ein bisschen. Ich glaube, ganz so viel hat er noch nicht geschafft.
Ja, 7, 8 hat er aber schon weg.
Aber ich glaube, Bülent, bei dir auch schon? Du bist auch schon, oder?
Ja, wir sind schon über 30 Jahre verheiratet, meine Frau.
Insofern, da ist ja schon bald goldene Hochzeit. Wird natürlich auf der Insel ganz groß gefeiert.
Also das sind Gott sei Dank noch 20 Jahre.
Ne? Wird gefeiert im Alten oder Nein.
Ja, genau. Wieder, wenn du so überlegst, also klar, du hast vorhin schon mal gesagt, auch das hier, diese Bühne, die hier ist, diese Konzertmuschel, über die ganzen Jahre, die du auch hier bist, gab es immer auch schon wieder Wechsel, Wechsel, Wechsel. Wie sagst du denn zum Beispiel, auch wenn du zum Beispiel gerade Summertime, Summer by Sense angesprochen hast oder andere Konzerte, die hier stattfinden, wie sucht ihr als Insel, als Norderney-Künstlerinnen und Künstler aus, die tatsächlich dann auch hier nach Norderney kommen, was natürlich auch eine Auszeichnung ist, wenn man auch am Strand spielen kann. Aber wie macht ihr das? Wie kommt ihr auf die Interpreten?
Ja, du musst natürlich irgendwo die Nase im Wind haben und auch den Zeitgeist einfach erkennen und da sehr in den Schuhen auch des Gastes stehen. Und ich bin jetzt, wie du vorhin schon gesagt hattest, über 25 Jahre auf dieser schönen Insel, und alles hatte so seine Zeit. Also bis vor 10 Jahren hatten wir ja hier noch immer das große Warschauer Symphonieorchester zum Beispiel, die hier uns wirklich über fast anderthalb Jahrzehnte eine wirklich tolle klassische Note auf der Insel gebracht haben. Seit geraumer Zeit haben wir jetzt das Orchester im Treppenhaus. Das ist modern, das ist frisch, das ist anders, das ist an unterschiedlichen Locations. Seit Corona ist es so, dass also die Menschen lieber draußen sind, dass wir mittlerweile viele Formate an der frischen Luft, an der wirklich guten frischen Luft, das ist ja auch das, was Norderney auszeichnet, machen, und man nicht mehr so gerne in diesen geschlossenen Räumen sitzt. Auch, sage ich mal, die Künstlerakquise hat sich sehr verändert. Auch Künstler sind teurer geworden, das muss man schon sagen. Auf der anderen Seite sitzt das Portemonnaie heute auch nicht mehr so locker. Menschen sparen nicht am Urlaub, aber im Urlaub, und man schaut schon genau hin, für welche Qualitäten gibt man denn heute noch sein Geld aus. Und das ist so, ich sag mal, diese Balance, in der man sich befindet. Und wenn man dann so eine Summertime vorbereitet mit Künstlern, was könnte ankommen und was nicht. Also das ist schon sehr schwierig, das muss man sagen.
Sagen deine Kinder dann auch manchmal, Papa, hol doch mal Clock Clock oder keine Ahnung, oder Sarah Connor war schon lange nicht mehr da oder Mickey Krause ist ja auch ein geiler Typ, der wohnt ja sogar hier auf der Insel.
Ja, also tatsächlich würden meine Kinder sagen, hol Mickey Krause. Also die sind da abgegangen wie eine Rakete. Das ist also wirklich, das ist auch etwas, was mich verwundert. Schlager und dieses Genre ist bei jüngeren Menschen unglaublich beliebt, das ist so. Darum sage ich auch, es hat alles seine Zeit und das ist auch gut so und unsere Aufgabe ist es, das also wirklich neu zu beleben.
Und wenn
Jetzt muss er was dazu sagen. Ach
so, ich wollte nur gerade sagen, wenn ich nicht mehr Musiker werde, dann werde ich hier Kurdirektor auf Norderney, so sieht's aus.
Damit es endlich einen vernünftigen, seriösen Co-Direktor gibt.
Genau. Und schöne Grüße an deine Kinder, die sind super drauf.
Die sind top, ne? Ja, die bringen mich heute Abend um.
Also Wilhelm würde wahrscheinlich sagen, ich weiß nicht, was ich in der Erziehung falsch gemacht habe, aber zumindest funktioniert das Ganze ja. Wie ist es mit deinen Kindern? Du hast ja nun 4 auch davon. Haben die immer gesagt, Papa, ey, manchmal ist es echt ein bisschen schwierig, wenn ich dann zugeben muss, dass Mickey Krause mein Papa ist. Und dann sagen die, ich habe den geilsten Vater der Welt.
Das sagen die tatsächlich wirklich, also ja. Weil sie einfach auch diesen ganzen Weg mitgegangen sind über viele, viele Jahre. Und ich bin froh, dass ich so ländlich wohne und lebe. Unsere Kinder werden da komplett in Ruhe gelassen. Die werden jetzt nicht irgendwie damit konfrontiert, ey, du bist doch der Sohn von Mickey Krause oder du bist doch die Tochter. Ich finde die Musik von deinem Papa doof. Die werden überhaupt nicht damit konfrontiert. Wir leben wirklich ein ganz normal bürgerliches Leben in unserem Dorf. Und das macht es natürlich sehr, sehr angenehm.
Du hast ja gerade auch gesagt, Mickey Krause ist ja nur dein Künstlername. Insofern, wenn man es will, kann man es natürlich nachlesen, wie du wirklich heißt. Aber
Helmut Schweinebraten.
Ja, richtig.
Ich dachte, aber ich jetzt
Alfons Schwarzenegger.
Ich wollte mich jetzt umtaufen lassen auf Norbert Schweinebraten. Ja, genau. Ja.
Auf der anderen Seite, du sagst, dörfliches Leben ist noch da. Du bist 60 Mal, hast du vorhin gesagt, glaube ich, auf Mallorca. Wie viel Zeit schaffst du tatsächlich auch dann in deinem Dorf, in deiner gewohnten Umgebung, da, wo du aufgewachsen bist, auch mit Familie zu verbringen? Weil ich denke mal nicht, dass die haben ja auch sozusagen Schule, Beruf etc., die können ja nicht jedes Mal mit. Das heißt also, wie viel schaffst du noch? Wie viel bist du noch zu Hause? Wie viel bist du auf der Insel? Und wie lange bleibst du dann für deine Auftritte auf Mallorca?
Ja, vor Corona habe ich 200 Jobs im Jahr in Deutschland gemacht, 196 2019 und 60 Auftritte nur auf Mallorca. Dann kam Corona, ich bin Corona-Profiteur gewesen. Mir hat Corona sehr gut getan, allein aufgrund meiner Krebserkrankung. Hätten wir nicht Corona gehabt, würde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht hier sitzen, aber ich hatte Gott sei Dank das große Glück. Und dann habe ich aber für mich entschieden, auch nach der Erkrankung, ja, das letzte Hemd hat keine Taschen und dann ist es dann auch noch bügelfrei, hat mir jemand gesagt. Und dann habe ich einfach gesagt, ich mache jetzt nur noch 100 Jobs im Jahr in Deutschland und nur noch 30 auf Mallorca. Ich habe schon reduziert, aber trotzdem kriege ich es irgendwie nicht hin. Ich bin im Februar hier für 3 Tage gewesen auf der Insel und dann im Juni noch einmal und jetzt erst wieder 3 Wochen am Stück. Das heißt, ich mache doch noch viel zu viel und meine Familie sieht mich viel zu wenig, aber ich glaube, das finde ich gar nicht so schlimm.
Das hast du aber gerade auch gesagt, dass du es jetzt gerne machst, 28 Jahre hast du vorhin erwähnt. Es gibt ja keine Endstufe. Man kann es ja im Prinzip so lange machen, wie man gewollt und gewünscht ist. Die Frage ist natürlich auch, du brauchst natürlich, und das ist ja im Showgeschäft ganz normal, immer wieder aktuelle Hits. Du brauchst irgendwas, worauf die Leute abfahren. Kann man 28 Jahre lang auch vielleicht mit Hilfe von anderen tatsächlich es schaffen, immer wieder sozusagen ein Jahressong zu kreieren, der dann auch auf allen möglichen Partys abgeht, den alle Leute dann auch hören wollen? Oder heißt es immer, oh, Mickey Krause, nicht schon wieder 10 nackte Friseusen in der dritten Abwandlung oder sowas?
Klar, die Hits hängen nun mal nicht in den Bäumen und jeder möchte natürlich jedes Jahr wieder den Mallorca-Hit haben, den großen Party-Hit so generell. Das ist mir aber in den letzten Jahren eigentlich ganz gut gelungen. Also vor Corona hatten wir eine Woche wach, die Nummer ist Gold gegangen. Wir haben vor 2 Jahren habe ich mit Julian Sommer den Handwerker gesungen. Und der ist sehr, sehr erfolgreich gewesen, nicht nur auf Mallorca, auch in Deutschland und im letzten Jahr dann mit Lorenz Büffel, den Kings of Günther, Beiler Beiler, auch eine super Nummer. Also ich brenne noch für die Bühne und wir versuchen uns natürlich musikalisch auch immer wieder neu zu erfinden, aber es ist halt eben wie in jedem Job, es wird nicht einfacher, aber ich bereite mich langsam so auf die Langstrecke vor. Nach 28 Jahren und 6 goldenen Schallplatten an der Wand und 2x Platin braucht man auch nicht jedes Jahr den Mallorca-Sommerhit. Und letzten Endes wollen eh alle Schatzi Schenk mein Foto hören, oder?
Ja, da haben wir natürlich noch gleich eine kleine Challenge, auch mit unserem Publikum. Was das genau ist, wollen wir noch nicht verraten, aber wir haben ja noch...
Der Kurdirektor singt.
Ja.
Ich glaube, das möchte keiner hören.
Stimmt.
Deswegen haben die Kinder früher auch immer gesagt, Papa, bitte die Kinder nicht in Schlaf singen, weil dann sind die bis morgen früh noch wach. Kein Problem. Du hast gerade angesprochen, auch Kooperationen. Das heißt also, es sind auch andere Sängerinnen und Sänger. Ich meine, das Mallorca-Business, das gibt es schon ein bisschen länger. Aber es war ja irgendwann, wurde es mal Kult. Also die Leute fahren ja tatsächlich dahin, um gerade zu dir oder auch zu anderen Leuten zu kommen, um eben so mal so richtig die Sau rauszulassen. Kannst du die Leute auch wirklich noch ertragen, wenn die voll besoffen vor dir sind und dir vielleicht noch auf die Schuhe göbeln? Oder ist das mittlerweile so drüber? Du hast vorhin ja gesagt, du liebst dein Publikum. Kann man das immer gut ertragen?
Natürlich, wenn man 30 Auftritte im Jahr macht, dann gibt es so Wochen, so Phasen, wo man denkt, ach, jetzt muss ich schon wieder in diesen komischen Ryanair-Flieger, hoffentlich bleibt das Fenster heil, hoffentlich passiert da nichts. Und du hast schlecht gelaunte Flugbegleiter, du hast natürlich hochmotivierte Leute, die an den Ballermann wollen, beim Rückflug schlafen alle. Das ist, der Rückflug ist immer schöner, weil da sind alle so fertig mit Schönschreiben, da passiert dann nicht mehr viel.
Dieser schöne Alkoholgeruch in der Maschine, der einmal durch die Klimaanlage gewälzt wird, ja.
Oh ja, so sieht's aus. Aber es gibt natürlich auch so Tage, wo man dann sich auch wirklich zusammenreißen muss und dann sich denkt so, oh, jetzt ist aber heute echt hart, diesen Job durchzuführen, weil das Publikum wird nicht einfacher. Also die Leute werden unruhiger, die haben ständig ihr Telefon in der Hand, gucken zwischendurch noch bei TikTok, bei Instagram und bei Facebook. Aber oben steht dann halt eben der Künstler und versucht, ein Publikum zu unterhalten. Also ich sag mal, vor 25 Jahren war alles viel, viel einfacher und manchmal auch etwas schöner.
Ich komme da gleich nochmal drauf, wenn Sie gerne applaudieren Sie. Wenn du gerade sagst, es war teilweise schöner, es hat sich verändert, wir leben ja alle mit diesen Medien. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch durchaus vorstellen, wir machen ja zum Beispiel mit Wilhelm ja auch diesen Podcast, weil es eine ganz andere Reichweite bekommt. Also ob du einen Flyer verteilst oder jemand kommt zu dir in die Show, was hört niemand. Aber ich glaube, das geht ja teilweise auch viral. Also das, was die Leute dann posten, wenn sie da sind, wenn du auf der Bühne stehst, das ist ja im Prinzip noch ein Add-on. Bessere Werbung kannst du doch eigentlich gar nicht machen, oder? Oder vor allem kostenfrei. Oder hat das noch ein anderes Geschmack?
Also mir ist Werbung ja in der Form so erstmal gar nicht mehr wichtig. Mir sind meine Jobs wichtig, mir sind die Auftritte wichtig und ob da irgendwelche Dinge viral gehen. Ich kann dir ein gutes Beispiel nennen. Ich war am Sonntag im Fernsehgarten und habe dann gehört, Anna-Maria Zimmermann hat mit Linda Siu einen Song gesungen und das war wirklich der Refrain von Eine Woche wach. Also die haben so ein bisschen meinen Song genommen und ich habe die beiden spaßeshalber als Mischstücke bezeichnet. Anna-Maria Zimmermann und Linda hatten da überhaupt kein Problem mit, die haben sich totgelacht, aber da sind die Medien drauf eingestiegen und haben gesagt, Micky Krause beleidigt Anna-Maria Zimmermann und Linda Siu und wir alle wussten halt eben wieder, ja, das Sommerloch ist einfach da und genau. Muss in irgendeiner
Für
Form
euch
gestoppt
Spaß.
Werden. Ja.
Dann eben die Frage auch noch, Wilhelm wird es ja auch bestätigen können, wenn man mit so vielen Künstlerinnen und Künstlern unterwegs ist, manchmal muss man sich eine Garderobe teilen etc. etc. Wie ist das Verhältnis? Also man hört ja ab und zu mal, da gibt es ein bisschen Neid, der andere hat den Number One Hit geschossen, ich habe dies ja gar nichts gerissen. Wie ist dein Verhältnis auch zu den Kolleginnen und Kollegen, mit denen du tatsächlich ja auch auf der Bühne bist oder in denen du ja auch manchmal in Sendungen bist und wo man sich dann auch Sendezeit teilt?
Ich stelle immer wieder fest, dass man mit Höflichkeit und Respekt viel besser durchs Leben kommt, als halt eben mit Missgunst und mit Neid. Ich bin jetzt so lange im Geschäft, also ich sage auch immer, der Kuchen ist groß genug für alle und jeder bekommt sein Stück ab und von daher, aufgrund meiner Höflichkeit komme ich sehr, sehr gut mit den Leuten klar und ich bin ja im Grunde der heute, der vor 28, 30 Jahren Jürgen Drews war. Als ich angefangen habe, war Jürgen Drews so alt wie ich heute und Jürgen Drews ist immer noch ein großer, guter Freund, mit dem ich regelmäßig telefoniere. Der ist ja vor 3 Monaten 81 Jahre alt geworden. Und
mein Applaus für Jürgen Drews. Vielleicht hört das ja, vielleicht kriegt das ja mit.
Ich habe ihm zum Geburtstag 20 Striptease-Tänzerinnen geschenkt.
Ja. Okay, Herzinfarkt.
Die Sache hatte einen Haken, die Weiber waren genauso alt wie er. Nein, aber das sind so Witze, die kann man mit Jürgen machen. Anfangs hatte er nicht unbedingt so meinen Humor, aber er ist ja auch mit alt geworden. Wir haben so viele tolle gemeinsame Shows gemacht, wir haben so viele tolle gemeinsame Songs gesungen. Ich habe den Jürgen Drews gesehen und den habe ich regelmäßig mit ihm bei Kiwi oder bei Florian Silbereisen gesungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn einer fehlt, dann ist es immer noch Jürgen Drews.
Die Frage, die wir vielleicht doch noch stellen müssen, wir haben ja gerade schon gesagt, 25 Jahre verheiratet, wie wichtig und konstant ist denn das, was du mit Familie als Familie hast. Ist das etwas, was dich dann wieder erdet? Weil ich glaube, es gibt ja auch Künstlerinnen und Künstler, die manchmal so ein bisschen durch die Decke gehen und dann plötzlich das komplette Leben vergessen, was sie vorher geführt haben. Ist das für dich eine Art Erdung, wenn du wieder nach Hause kommst?
Absolut. Also du bist auf der Bühne, bist du der Star und zu Hause bist du der Arsch. Also
Aber ein Star-Arsch, oder?
Ja, ist aber interessant. Ja. So, du warst zum Beispiel Schalke Olé, hast vor 40.000 Leuten gestanden und kommst nach Hause und sagst, boah, Schalke Olé, sensationell, 30 Minuten abgerissen. Ja, da sagt dann die Ehefrau, ja, aber davon lässt sich die Spülmaschine auch nicht einfach so ausräumen. Ne? Und dann bist du geerdet.
Im wahrsten Sinne des Wortes, einmal falsch an die Stromleitung packen, wobei dazu muss man sagen, handwerklich bist du eine Null, oder?
Ja, eine totale Bratwurst.
Ja. Ja.
Krieg ich nichts hin.
Ja. Woran liegt das? Ich meine, wenn du tatsächlich auf dem Land groß geworden bist, da kriegt man doch normalerweise hier Moped oder Mofa irgendwie herrichten und so.
Ich brauchte immer für alles meine Leute und das war auch meine einzige Chance. Ich muss irgendwie ein bisschen mehr Geld verdienen als alle anderen, damit ich mir halt eben diese Leute leisten kann. Also ich habe einen Gärtner, eine Putzfrau, weil gartenmäßig kann ich nichts. Ich kann wohl Rasen mähen, ich kann auch eine Schiebkarre in die Hand nehmen und irgendwie Sand von A nach B fahren, aber wenn es wirklich so filigran werden soll, dann bin ich also eine Bratwurst.
Also du bist mehr der Hiwi und man sagt dir, was du machen sollst.
Ja, dann mache ich alles. Also, ja.
Aber du machst dann auch so schlecht, dass die Leute sagen, die brauchst du, kannst du gar nichts gebrauchen, oder?
Genau.
Ja, ja. Finde ich super. Das kann man auch lernen, meine Damen und Herren. Also oft genug was falsch machen. Ne? Wilhelm, Land groß geworden. Aber das haben wir alle gemeinsam. Wie bist du handwerklich so unterwegs? Kannst du ein bisschen was, oder sagt deine Frau, geh doch nach Hause, du alte
Sause.
Ja.
Also ich würde sagen, ich bin so eine halbe Bratwurst.
Ja.
Also ich krieg eine
Currywurst.
Ich krieg eine Lampe an der Decke. Ja. Ich krieg auch noch einen Schalter an die Wand.
Ja.
Das schaffe ich, aber mehr geht dann auch nicht. Also dann wird's eng und also alles, was so auch dann an Hausbau ist, so einen Stein zu mauern oder so. Also da könnte ich auch wohl handlangern und so, aber das würde alles schief und krumm werden. Also da habe ich auch kein Auge für. Ich habe auch kein räumliches Vorstellungsvermögen von irgendwas, wie ich es gerade aussehen muss. Und ich bin auch so ein Gedankenlegastheniker bei Handwerk. Also da denke ich immer irgendwie, kann ich das nicht denken.
Also zuerst die Lampe aufhängen wollen, aber der Haken ist doch gar nicht drin, so ungefähr.
So zum Beispiel, ja.
Auf der anderen Seite als Co-Direktor ist ja ein bisschen wie bei Micky. Du kennst natürlich auch genug Leute hier, es gibt genug Handwerksbetriebe. Also Beziehungen schaden ja nur dem, der sie nicht hat, oder?
So ist das tatsächlich. Beziehung ist das halbe Leben. Und Micky hat schon gesagt, er möchte unbedingt Co-Direktor werden, aus gutem Grund.
Und da gehst du da,
das
da
ist
gehst
ja du der, zum Ballermann. Das ist der geilste Job der Welt. Ja. Ich setze mich immer hin, wenn alles fertig ist. Ja? Und insofern bin ich da also meinem ganzen Kollegenkreis auch und Kolleginnenkreis total dankbar, dass die mir hier so viel Arbeit abnehmen und vielleicht auch mal einen rasenden und tosenden Applaus das für alle, die hier heute im Hintergrund
das ganze
arbeiten.
Team, was da hinten dran hängt.
Na, das sieht immer alles so schön und locker flockig aus und wir sitzen hier immer schön und strahlen rum und wie viel Arbeit dahinter steckt, kriegen die meisten dann nicht mit und mir ist das immer ein besonderes Anliegen, dass also man gerade die hinten sind, immer mal nach vorne holt.
Ja, ich habe gerade mal gegoogelt, was so ein Kurdirektor im Monat verdient.
Ja, ist nix, ne?
Das ist nix für mich.
Nee, das glaube ich nicht.
Ja, aber Norderney steht ja nicht drin.
Nee, ich habe bei Borkum geguckt.
Ja, das ist so.
Okay, dann haben wir das auch geklärt. Also Gehälter, wir wollen ja heute nicht über Geld sprechen, wir sprechen über andere Dinge nochmal. Wilhelm hat es gerade so ein bisschen angesprochen schon, im Rampenlicht stehen irgendwie, das ist bei dir nicht anders. Und ich habe auch gerade schon über die Erdung gesprochen, das heißt, wenn du mit Familie zusammen bist, dass die dich auch ruhig ein bisschen ruppiger rannehmen, als wenn es andere Leute sind, weil man wird ja dann doch ab und zu mal hofiert. Soziales Engagement. Du hast ja vorhin so ein bisschen, wir gehen noch mal ein bisschen zurück in deine Jugend und das junge Erwachsenwerden. Du hast ja einen Beruf gelernt, der durchaus sozial ist. Wie bist du damals auf diesen Beruf gekommen? Hast du gesagt, ich kann kein Handwerk, ich bin eine Bratwurst, also muss ich irgendwas machen, wo man entweder reden kann oder wo man sich vielleicht mit anderen Menschen auseinandersetzt?
Ja, aufgrund der Tatsache, dass ich handwerklich nicht zu gebrauchen war, habe ich aber trotzdem erstmal mit 18 eine Ausbildung zum Textilveredler, Filmstoffdrucker gemacht in einem Unternehmen im Kreis Steinfurt. Wir haben Textilien jeglicher Art bedruckt, das Schalke-Handtuch, die Bayern-München-Bettwäsche, Tischdecken, also im großen Stil. Das war diese Firma, wo ich gearbeitet habe. Das habe ich aber 3 Jahre gemacht und da war mir direkt klar, das ist also für mich überhaupt nichts. Und nach den 3 Jahren...
Aber nicht wegen Bayern und Schalke, oder? Oder?
Nee, aber nee. Damals gab es diese Lizenzdrucke und das hat damals noch richtig gut funktioniert. Und das war eine schöne Arbeit über 3 Jahre, aber dann war für mich auch dann irgendwie Feierabend. Dann habe ich den Zivildienst gemacht im Jugenddorf Burgsteinfurt und nach dem Zivildienst habe ich dort eine praxisbezogene Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher gemacht. Ich bin für zweimal A8 Wochen nach Stuttgart gefahren zu einer Ganztagsschule. Da haben wir von morgens 8 bis abends 6 Unterricht gehabt und dann bin ich halt eben 1996, 97 Jugend- und Heimerzieher geworden und habe aber dann direkt ein halbes Jahr später mich selbstständig gemacht.
Diese Frage ist ja nicht umsonst jetzt gekommen. Ich frage einfach so, als wenn man überlegt, das Leben spielt ja nicht nur Halligalli, ist nicht nur auf Mallorca und man sitzt nicht nur den ganzen Tag im Flieger. Das ist für dich wahrscheinlich etwas mehr Normalität, aber wie erdest du dich wieder, wenn es nicht die Familie ist? Gibt es noch Bezüge zum realen Leben, um es mal so zu formulieren? Engagierst du dich sozial? Weißt du noch, was Menschen vielleicht gerade umtreibt? Oder bist du nur damit beschäftigt, die Texte auszudenken, die so ein bisschen gaga sind, aber mit dem Leben nicht so viel zu tun haben?
Ich habe den ganz großen Vorteil, dass ich meinen Freundeskreis nicht verloren habe. Ich bin jetzt mit Freunden hier, ich bin auch regelmäßig mit meinen Freunden zum Beispiel auf Mallorca oder hier auf Norderney und ich weiß, was zum Beispiel ein Autoschlosser monatlich verdient, was er tun muss, um eine Familie damit zu ernähren, was er tun muss, um halt eben auch mit 65 in Rente zu gehen. Natürlich geht er früher in Rente, weil das kriegt er körperlich gar nicht mehr hin. Also ich habe diese Bodenhaftung Gott sei Dank nicht verloren und da bin ich auch ganz froh drüber und ich versuche jede freie Sekunde mit meinen Freunden halt eben auch zu verbringen, um diese Bodenhaftung nicht zu verlieren.
Soziales Engagement.
Soziales Engagement, ja.
Ich meine, wissen wir alle, es gibt ganz viele Leute, die das einfach nur so machen, um sich da irgendwie noch einen Stempel aufzudrücken, dass sie sich irgendwo für engagieren. Bei dir hat das einen ganz anderen Hintergrund. Vielleicht darfst du das jetzt oder kannst du das jetzt ja auch mal sagen. Also, ist auch mal Brillenverkauf. Du verkaufst Brillen zum guten Zweck. Oder ja. du machst andere Sachen, damit du sagst, okay, dafür engagiere ich mich wirklich, dafür setze ich mich wirklich ein. Das ist nicht einfach nur so ein Pflaster, was ich mir aufkleben möchte, dass mich die Leute toll finden.
Ich habe 2018 Rainer Meutsch kennengelernt von Fly and Help. Fly and Help investiert in die Bildung von Kindern und Jugendlichen in Entwicklungsländern. Und ich habe einen Vortrag von ihm gesehen, Abenteuer Weltumrundung. Der Rainer Meutsch hat sich eine Cessna gekauft und ist wirklich 11 Monate durch die Welt gereist und hat relativ früh festgestellt, wie groß Armut ist in Entwicklungsländern und wie schlecht es um die Bildung von Kindern steht. Und da hat er sich zur Lebensaufgabe gemacht, Schulen zu bauen in diesen Ländern. Ich war von seinem Tun und von seinem Machen so begeistert, dass ich dann 2018 damals in Punta Cana bei einer Schlagernacht in der Karibik gesagt habe, ich möchte, dass es eine Schule gibt, die meinen Namen trägt. Und dann haben wir 2019 die erste Mickey Krause Schule in Ruanda eröffnet. Und jetzt sind es mittlerweile 7 Schulen.
Also quasi eine Schule, die deinen Namen trägt.
Genau.
Ja. Das soziale Engagement. Du hast es vorhin auch schon gesagt, Wilhelm, weil Norderney, klar, ist eine Insel, wo viele gerne hinfahren, die auch nicht unbedingt günstig ist. Aber auch hier, wir haben vor kurzem einen Podcast gemacht, auch mit dem Direktor einer Schule hier. Und der hat auch gesagt, es gibt natürlich nicht nur in Ruanda, selbstverständlich ist es wichtig, dass man das gemacht wird, aber auch hier müssen sich Menschen auch sozial engagieren, damit auch in Deutschland oder eben auch auf Norderney auch die Kinder von Norderneyerinnen oder Norderneyern ja auch vernünftig zur Schule gehen können und so weiter. Und auch ein soziales Engagement ist, glaube ich, auf einer Insel noch wichtiger, als wenn ich auf dem Festland bin, weil die Gemeinschaft hier ist, glaube ich, wie Micky das vorhin auch mit seinen Freunden gesagt hat, auch, glaube ich, genau ganz, ganz, ganz wichtig, um das normale Leben hier auf Norderney aufrechtzuerhalten.
Ja, wir haben hier zum Beispiel ein sehr funktionierendes Vereinsleben. Vereine, die hier viele öffentlichen, aber auch soziale Aufgaben übernehmen. Wir haben hier einen TuS mit weit über 1000, also einen Sportverein mit weit über 1000 Mitgliedern, die also sehr aktiv sind auf der Insel. Wir haben hier eine unglaublich aktive freiwillige Feuerwehr. Wir haben hier ganz viele Vereine, die sich mit der Tradition der Insel beschäftigen. Es ist ein reger Austausch. Dort, wo Not ist, wird geholfen. Und ich denke, das ist einfach wichtig. Auch wir als Institution, als Staatsbad, engagieren uns auch immer wieder. Wir unterstützen dann umgekehrt auch die Vereine, auch mit wirtschaftlichen Mitteln, aber auch durch Austausch und Unterstützung bei Veranstaltungen und so weiter. Und das ist ein Geben und ein Nehmen. Und so soll es auch sein.
Du hast gerade auch gesagt, Micky, also es gibt verschiedene Veranstaltungen, das hat Wilhelm vorhin schon angesprochen, aber dein Sohn zum Beispiel ist jetzt gerade hier im Fußballcamp. Wie wichtig ist auch die Insel für deine Kinder? Freuen die sich, wenn sie nach Norderney kommen, wenn sie wissen, okay, wir fahren jetzt mit Fadi und Auto auf die Fähre und gehen jetzt in unser Haus und jetzt können wir mal wirklich so ein paar Wochen abschalten und kommen aus dem raus, was normal ist und wir haben auch ein bisschen mehr von unserem Vater.
A, haben sie mehr von ihrem Vater und B, ist es natürlich auch, ja, ein zweites Zuhause für die Kinder und das ist schon eine ganz tolle Lebensqualität, die wir hier gemeinsam erleben auf dieser Insel. Wir wohnen hier wunderschön und die Infrastruktur dieser Insel ist einfach so ganz hervorragend. Hier wird es einfach nicht langweilig und 10-jährige Kinder können schon mal Langeweile haben, aber irgendwie überall, nur nicht auf Norderney.
Was ist mit den Großen? Da sind die auch hier auf Norderney oder sagen die, ach mein Papa, wenn du auf Malle bist, dann besuche ich die lieber
kennen,
da?
Die kennen alle Lokalitäten ab 22 Uhr hier.
Okay. Ja?
Ich möchte jetzt keinen besonderen Namen erwähnen, aber die gehen auch dann gerne mal auf Rolle und machen dann Party hier.
Jetzt ist natürlich klar, oftmals ist es so, wir haben jetzt gerade schon mal gehört, dass andere sozusagen in die Fußstapfen ihrer Eltern treten. Also gerade bei Firmenübergaben, ich weiß jetzt nicht, ob eins von deinen Kindern Wilhelm Kurdirektor oder Kurdirektorin werden möchte, keine Ahnung.
Nee, aber die Jüngste möchte tatsächlich Tourismuswirtschaft studieren.
Ja, okay. Ja.
Also bin noch dabei, sie zu impfen, ob das wohl das Richtige sein wird, aber sie ist nicht davon abzuhalten.
Wie ist es bei deinen Kindern? Hat irgendjemand mal gesagt, Papa, finde ich so geil, will ich auch?
Ja, die Drittälteste hätte das gerne gemacht, war jetzt auch 7 Monate im Robinson Club auf Fuerteventura, hat dort als Animateurin gearbeitet. Abends um 21.30 Uhr gibt es ja immer Musicals, Shows, das war schon ihr Ding, aber sie geht jetzt doch den sicheren Weg und wird ab September soziale Arbeit studieren.
Okay, aber dann hat sie ja im Prinzip doch was von dir, oder?
Ein bisschen hat sie von mir.
Hat sie doch, hat doch irgendwie abgefärbt.
Ja, so hat es bei mir also ja auch angefangen.
Vor zwei Jahren hat sie ja mit mir gesungen beim Summertime. Ja.
Okay. Also auch da zwei Welten. Wir haben ja vorhin auch schon so ein bisschen was anderes gehört. Wir haben gerade mit dir darüber gesprochen, wie deine Kolleginnen und Kollegen sind. Also dass man mit denen durchaus mal was machen kann, dass du auch Kooperationen machst, manchmal auch einen Song, dass auch mal ein Song irgendwie wieder neu aufgelegt wird. Wie ist denn der Kontakt zu deinen Fans? Weil wenn man diese Reportagen, die üblicherweise bei Privatsendern laufen, sieht, da ist immer Halligalli, da springt man Dive-Staging in die Menge und so weiter. Die haben alle irgendwie 4,0 Atü auf dem Hirn. Wie ist das Verhältnis dazu? Kommst du mit denen gut klar? Kennst du die? Und gibt es auch so Verbindungen zu deinen Fans?
Es gibt Verbindungen, dass schon Leute hier meinetwegen Urlaub machen. Also, ne? Das ist schon so,
das
dass einige Krause-Fans sagen, hier, der Krause ist auf Norderney, vielleicht haben wir die Chance, ihn noch zu sehen. Aber klar, man darf nicht vergessen, für wen man diese Musik macht. Und wenn man das nämlich vergisst, dann ist man nicht mehr authentisch, dann brennt man auch nicht mehr für die Bühne. Aber es wird natürlich auch nicht einfacher, sich dem Publikum zu präsentieren. Früher habe ich regelmäßig Autogrammstunden gegeben nach den Auftritten. Das ist heute fast gar nicht mehr möglich, weil ich bin um 18 Uhr bin ich in Düsseldorf, um 22 Uhr in Köln und um 1 Uhr nochmal in Wuppertal. Das ist dann schwierig, dann den Leuten gerecht zu werden. Aber das ist der große Vorteil hier auf Norderney, werde ich heute allen Leuten gerecht.
Also, am Ende des Podcasts, wenn Sie möchten, können Sie sich natürlich selbstverständlich ein persönliches Autogramm von Micky Krause abholen und natürlich auch mit persönlicher Widmung. Wir haben das ja gerade schon mal erzählt. Also es ist wichtig, dass man Fans hat, weil ohne Fans wird man nicht erfolgreich. Auf der anderen Seite brauchst du natürlich auch mal Abstand, auch von den Fans. Wir haben vorhin über die 28 Jahre gesprochen. Wie regenerierst du eigentlich? Wir haben, na klar, wenn du kannst natürlich sagen, 3 Wochen Mallorca ist was ganz anderes als 3 Wochen Norderney. Aber wie kommst du wieder runter vom Baum? Weil das ist natürlich Adrenalin pur, wenn du auf so einer Bühne stehst, du wirst angeschrien, die Leute singen deine und grölen deine Lieder mit. Wie kommst du wieder vom Baum runter?
Ja, ich habe jetzt einfach gemerkt, also Sonntag, als ich vom Fernsehgarten rüberkam, dass ich jetzt wirklich auch platt bin und jetzt einfach auch eine Auszeit brauche. Deshalb genieße ich jetzt die nächsten 3 Wochen hier. Ich bin zwar im August, also ja, nach dem Podcast bin ich auf Mallorca, aber da kann man aktuell nicht regenerieren, weil es unerträglich heiß ist. Du kannst morgens nicht mal mehr joggen gehen. Du hast also morgens gefühlt schon 38 Grad. Gefühlt sind es dann irgendwie 45, 50. Du hältst dich im Grunde nur immer in Räumlichkeiten auf, wo es eine Klimaanlage gibt. Und deshalb liebe ich diese Insel. Ich kann hier jeden Morgen, also Norderney, ich kann hier jeden Morgen joggen gehen. Ich kann mit dem Fahrrad zur Oase fahren. Ich kann hier durch die Stadt laufen. Also mir gefällt dieses Klima viel besser und deshalb kann ich mich hier natürlich viel besser erholen als auf Mallorca.
Die Geschichte ist ja bei Wilhelm, glaube ich, da gibt es eine Gemeinsamkeit bei euch beiden. Ihr lauft ja jetzt beide, oder ihr lauft beide, nicht jetzt, sondern ihr lauft beide. Und es gab eine Begegnung zwischen euch beiden, wo du, glaube ich, Micky gar nicht erkannt hast, aber Micky wusste, wer du bist. Oder wie war das damals?
Ja, er sprach mich mal auf der Summertime an, ob ich den Lauf gut überstanden hätte. Und dann fragte ich ihn, ob er mich gesehen hätte, weil er an der Straße stand. Und dann sagt er, nee, wir haben doch nebeneinander hergelaufen. Er hatte eben eine Mütze auf und ja, nun nicht seine markanten Haare, die er sonst trägt. Und ich habe ihn nicht erkannt und ich hatte ein bisschen Laufmusik auf den Ohren. Insofern habe ich dann auch nicht so richtig verstanden, was er mit mir gesprochen hat und wie das dann so ist vom Start. Alle machen sich so ein bisschen warm. Ja, und dann dachte ich, ach, das war ja noch ganz nett, aber ich wusste nicht, dass er es war.
Thema, wir kommen zum Thema. Also Laufen ist Sport, Regeneration, fit halten muss man sich, wenn man auf der Bühne steht. Natürlich auch gerade, wenn man ein bisschen älter wird. Ein anderes Thema ist, und das sieht man auch immer wieder, was ist mit Saufen, mit Alkohol, mit Exzessen?
Kann ich gut.
Kannst du gut, ja. Aber wie lange kannst du das noch gut?
Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich gehe ja immer grundsätzlich nüchtern auf die Bühne. Also mache keine Jobs irgendwie im betrunkenen Zustand. Ja. Vielleicht macht man mal auf Mallorca irgendwie mal abends eine Ausnahme, wenn man 20 Uhr mit Freunden essen war. Ja. Man hat eine Flasche Rotwein getrunken und dann geht man um 22, 30 ein bisschen angesäuselt auf die Bühne. Aber die Veranstalter bezahlen ja auch viel Geld dafür, dass man halt eben dann auch auf die Bühne geht. Und
also professionell im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Ja. Bei 100 Jobs im Jahr und 30 Mal Mallorca, das wäre dann doch ein bisschen zu viel Alkohol für mich.
Das wäre wahrscheinlich auch, dann wärst du wahrscheinlich jetzt zumindest nicht so fit hier vorne.
Dann könnte ich nicht 11 Kilometer morgens am Nordstrand laufen.
Wenn wir überlegen, wenn wir in die Zukunft gucken, also wir haben jetzt ja demnächst wieder die nächste Saison, für Wilhelm ist immer Saison, also da ist ja ein Ding nach dem anderen. Vielleicht kommen wir erst mal ganz kurz drauf, was steht denn jetzt, Summertime ist gerade vorbei, was steht denn demnächst an, was wird denn auf Norderney angeboten jetzt demnächst, auch worauf können sich die Besucherinnen und Besucher, die das jetzt hören, freuen?
Ja, also was auf Mallorca ansteht, kann ich dir nicht sagen.
Norderney.
Aber am Ende des Tages steht schon das nächste Großevent wieder vor der Tür und das wird das Weinfest sein.
Weinfest bedeutet, es kommen Winzer aus ganz Deutschland hierher und präsentieren ihre Weine. Wie funktioniert das?
Ja, genau. Das sind wirklich Weinbauern, die ihren Wein hier vorstellen. Und das hat also eine ganz tolle Atmosphäre. Wir sitzen hier ja heute live am Kurplatz. Da muss man sich das so vorstellen, wer das Weinfest noch nie gesehen hat, dann stehen hier alles voll mit Ständen, dann eben mit entsprechenden Sitzplätzen und es hat also eine ganz heimelige Atmosphäre. Das ist auch das Fest, sage ich mal, der Norderneyerinnen und Norderneyer selber. Viele Hoteliers kommen hierher zum Verkosten. Es haben sich über Jahre viele Freundschaften und Beziehungen aufgebaut. Und insofern ist das ein Fest, das im wahrsten Sinne des Wortes viel Frucht trägt.
Frucht, was wolltest du noch mal sagen?
Also von den leichten Rotweinen ist mir der Jägermeister noch am liebsten.
Ja.
Das wollte ich noch sagen. Und ich habe immer das Pech, ich bin nie beim Winzerfest. Ich war noch nicht ein einziges Mal da. Ich glaube, ich muss meinen Urlaub irgendwann mal umplanen.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, dann gebe ich ihm jetzt umgekehrt die Einladung zum Winzerfest und dann klappt das.
Letzte Runde. Wünsche. Jeder hat Wünsche. Wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen, dass sowohl die Kinder vom Kurdirektor gut gelungen sind, deine offenbar auch zumindest, was du ja auch sehr warm und mit viel Liebe von ihnen erzählst. Ein kurzer Blick in die Zukunft. Du hast ja gerade gesagt, deine Kinder werden garantiert nicht Ballermann-Sängerin oder Sänger. Was wünschst du deinen Kindern und was wünschst du dir für deine Zukunft mit deinen Kindern?
ich wünsche meinen Kindern eigentlich nur, dass sie stressfrei und glücklich durchs Leben laufen. Und mir geht es im Grunde auch so. Ich würde in Zukunft gerne noch ein bisschen weniger arbeiten, noch mehr zur Ruhe kommen und noch mehr diese Insel genießen.
Diese Insel, ja, ein Applaus. Weißt du, was wir vergessen haben, Willem? Wir wollten doch eigentlich noch, Schatzi, schenk mir ein Foto einmal kurz ansingen. Du hast ja gesagt, oder ich habe es ja auch nochmal gesagt, du warst ja Warm-Upper, also hast die Leute animiert. Wir könnten theoretisch jetzt mal 3 Schritte nach vorne gehen und versuchen,
sehr gerne,
das mit den Leuten zumindest in den Refrain einmal einspielen. Wir stehen mal bitte auch alle auf. Sie haben die ganze Zeit gesessen, das kann ja wohl gar nicht wahr sein.
Ich bin total kaputt. Ich habe den ganzen Tag gesessen.
Ja.
Und mir tun die Füße weh. Ich habe heute 2 Stunden im Stau gestanden.
Sehr schön. Kniebeuge, alle sind wieder fit. Und du intonierst, okay? Pass auf.
Los geht's. Seid ihr bereit? Schatzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir. Schatzi, schenk mir ein Foto. Nur so ein Foto wünsch ich mir. Ich sagte, Schatzi, schenk mir ein Foto. Ein kleines Foto von dir. Schatzi, schenk mir ein Foto. Dann schenk ich dir auch eins von mir.
Yo!
Ihr seid das beste Publikum,
das wir heute hatten.
Das ich jemals hatte.
Okay.
Und wenn ich mich zwischen euch und einer Kreuzfahrt entscheiden müsste, ihr würdet mir sehr fehlen.
Ja. Meine Damen und Herren, erstmal ganz, ganz lieben Dank, herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind. Das war Hey Norderney, direkt und live vom Kurplatz der wunderschönen Insel. Unser Gast war heute, ein herzlicher Applaus für Willem Loth und Micky Krause.
Hey Norderney. Tidentalk mit Willem Loth und Ludger Abeln.